Wir fahren fort in unsere Katechismusreihe und sind bei der 10. Frage. Und der Bibeltext, den wir dieser Katechismuspredigt zugrunde legen, den finden wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 3. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 3. Nur ein Vers. Hier heißt es: Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Ich las kürzlich eine Geschichte von einem alten Grafen, der hatte ein Schloss am Rhein und er empfing einen alten französischen Adligen. Und sie unterhielten sich über viele verschiedene Themen und da redete dieser französische Gast sehr ungebührlich über Gott. Der Graf, der wurde etwas verwundert und auch ärgerlich darüber, über die Wortwahl und er sagte: Fürchtest du dich nicht, Gott zu beleidigen? Doch der Gast entgegnete, dass er von keinem Gott wüsse und Gott nie gesehen habe und darum glaubt er nicht an einen Gott. Nun, am nächsten Morgen zeigte der alte Graf im Foyer ein schönes Gemälde, das in der Wand hing. Und er sagte ganz stolz: Das hat mein Sohn gemalt. Der Gast entgegnete: Ihr Sohn ist ein sehr geschickter Künstler, ganz beachtlich. Am Nachmittag zeigte er ihm den prächtigen Garten. Und auf die Frage, wer denn die Anlage so schön zusammengestellt hat mit all den herrlichen und prächtigen Pflanzen, da sagte der alte Graf: Das war alles mein Sohn. Und er kennt jede einzelne Pflanze, die hier gesetzt ist. Tatsächlich, ruft der Gast erstaunt aus, ich merke, Sie haben einen überaus vortrefflichen Sohn. Am Abend führt der Graf den Adligen dann noch in die Stadt und zeigt ein kleines Häuschen, das sein Sohn als Armenschule eingerichtet hatte, damit die Kinder ohne Bezahlung lernen können. Oh, Sie sind ein glücklicher Mann, entfiel es dem Franzosen, dass Sie so einen Sohn haben. Der alte Graf, er schmunzelte etwas und fragte: Woher wissen Sie, dass ich einen Sohn habe? Wie bitte? Na, ich habe doch alles gesehen, was er gemacht hat. Er muss sowohl klug als auch geschickt und barmherzig sein. Aber Sie haben meinen Sohn doch noch nie gesehen. Das stimmt. Aber ich bekomme doch einen recht guten Eindruck von ihm durch die Dinge, die Sie mir gezeigt haben, die er getan hat. Ja, das wundert mich nicht, sagt der alte Graf und bittet den Adligen am Abend aus dem Fenster seines Schlossturmes zu schauen. Was sehen Sie? Sagte er. Nun, lobt der Graf, es ist eine herrliche Aussicht. Ich sehe die Sonne, wie sie über den Himmel zieht und eines der schönsten Ländereien bescheint mit ihrer Pracht. Ich sehe einen mächtigen Fluss und weite Wälder, saftig grüne Wiesen und reiche Felder und Weinberge, dazu Viehherden und Schafe in Fülle, die auf der Wiese grasen. Und ist daran irgendetwas bewundernswert? Na, glauben Sie, ich sei blind? Fuhr der Gast auf. Gut. Wenn Sie fähig sind, den Charakter meines Sohnes anhand seiner Werke zu beurteilen, wie kann es sein, dass Sie nicht die Güte Gottes bezeugen können im Blick auf seine mächtigen Werke? Eine schöne Illustration, eine schöne Geschichte, die sich wohl so ereignet hat, die uns darauf hinweist, die Werke der Schöpfung, sie sollen uns dazu bringen, etwas von Gott zu erkennen, etwas von ihm zu erblicken. Und so ist es auch eine wichtige Frage, die wir hier im kleinen Katechismus an 10. Stelle gefragt bekommen: Was ist das Werk der Schöpfung? Und die Antwort lautet: Das Werk der Schöpfung ist dies, dass Gott durch sein mächtiges Wort im Zeitraum von 6 Tagen alle Dinge aus nichts geschaffen hat und alles war sehr gut. Das Werk der Schöpfung ist dies, dass Gott durch sein mächtiges Wort im Zeitraum von 6 Tagen alle Dinge aus nichts geschaffen hat und alles war sehr gut. Wir fragen uns erstens, was bedeutet überhaupt Schöpfung? Schöpfung meint das Herstellen oder Erschaffen von Dingen, die vorher nicht da waren. Nun, das kann in zweifacher Weise geschehen. Zum einen eine unmittelbare Schöpfung. Das ist, wenn etwas hervorgebracht wird aus nichts. Das heißt, ohne irgendwelche vorher bestehende Materie, ohne irgendeinen Stoff, der verarbeitet wird. Wir lesen im ersten Buch Mose, das Universum, der Himmel und die Erde, das Wasser, die Planeten und Sterne, auch die Pflanzen, Vögel und Fische und so weiter, sie wurden aus nichts geschaffen, ohne vorherige Materie. Aber dann gibt es auch eine mittelbare Schöpfung. Das heißt, etwas wird hervorgebracht mit bestehendem Material oder Stoff, aber so, dass die Materie an und für sich überhaupt nicht dazu geeignet scheint und niemals durch andere Ursachen oder Einflüsse zu diesem neuen Dasein gekommen wäre. Das finden wir zum Beispiel in der Schöpfung der Landtiere und auch in der Schöpfung des Menschen. Gott schuf die Tiere des Landes und den Menschen aus Erde, sagt die Bibel. Aus Erde. Nun, wenn ihr mal versucht, einen Menschen oder ein Tier zu pflanzen in eurem Garten, ihr könnt da so viel Erde drauf häufen, wie ihr wollt, es wird niemals zu einem Tier oder niemals zu einem Menschen. Es ist nicht etwas, was einfach nur durch äußere Umstände plötzlich zu diesem Dasein kommen kann. Und dennoch gebraucht Gott die Erde, um etwas Neues zu schaffen. Oder bei Eva lesen wir, wie er die Rippe nahm aus Adam, um aus ihr die Frau zu schaffen. Dennoch kann auch hier mit Recht bestätigt werden, dass Gott aus nichts schuf. Denn selbst das Material, das er für die mittelbare Schöpfung benutzte, hat er selbst aus nichts geschaffen. Also den Staub, die Erde, die Gott gebrauchte, um die Tiere und den Menschen zu machen, hat er aus nichts gemacht. Das heißt, es geht alles zurück auf eine Schöpfung aus dem Nix, aus nichts. Er hat nicht auf etwas zurückgegriffen, das er nicht selbst unmittelbar erschaffen hätte. Gott hat alles geschaffen, das Unmittelbare und das Mittelbare letztendlich aus nichts. Der Fachbegriff dafür ist eine lateinische Formulierung, habt ihr sicherlich schon mal gehört, Creatio ex nihilo. Die Schöpfung aus nichts. Und das kann niemand anders von sich behaupten als Gott allein. Ja, je nachdem, wie handwerklich wir begabt sind, können wir vielleicht etwas schaffen aus etwas, aber nicht aus etwas, was wir selbst schon vorher, wo wir die Materialien selbst gemacht haben. Ein Schreiner kann Holz verarbeiten, aber er kann Holz nicht machen. Und so kann allein Gott sagen, dass er schaffen kann aus nichts. Und in unserem Bibeltext wird das bestätigt, denn es heißt, dass Gott das Sichtbare nicht aus Erscheinendem gemacht hat. Das heißt, er hat nicht nur Elemente zusammengesetzt, die schon irgendwie vorher da waren, wie viele griechische Philosophen dachten, Aristoteles dachte, die Materie, die gibt es halt einfach schon immer. Und auch heute gibt es viele, die irgendwie zumindest an dieser These festhalten wollen, dass irgendwelche Atome, irgendwas schon immer zirkulierte und es dann irgendwie nur eine Art glückliches Aufeinandertreffen gab. Aber den Ursprung, den Anfang, den kann niemand so richtig benennen, aber die Bibel benennt ihn. Am Anfang schuf Gott. Er schuf aus nichts. Er hat Materie geschaffen. Er hat alles aus nichts erschaffen. Und letztendlich sehen wir, dass alles, was wurde, das nicht schon etwas vorher war, sondern Gott hat alles geschaffen, ohne dass er auf etwas zurückgreifen musste, was er nicht selbst geschaffen hätte. Die Schöpfung ist daher ein besonderes Werk Gottes, eine Auszeichnung von Gott, etwas, was nur Gott schaffen kann, was tatsächlich eine Eigenschaft von ihm ist. Er ist der Schöpfer schlechthin, weil nur er diese Eigenschaft hat, dass er aus nichts schaffen kann. Er ist der Schöpfer und es ist ein besonderes Werk Gottes, mit der er seinen Ratschluss ausführt, wie wir es letzte Woche behandelt haben. Er hat einen Ratschluss festgelegt und durch die Schöpfung führt er seinen Ratschluss aus, und zwar ganz genauso, wie er es in seinem Vorsatz, in seinem Plan gefasst hat. Zweitens, was hat Gott geschaffen? Auch das ist eine wichtige Frage, wenn wir nämlich beurteilen wollen, wie denn seine Schöpfung ist, dann müssten wir einmal definieren, was er denn geschaffen hat. In unserem Bibeltext heißt es hier, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Die Welten, es meint alle Dinge. Alles, was wir nur irgendwie als Dasein, als Existenz uns vorstellen können. Hier heißt es in unserem Katechismus in der Antwort, dass Gott durch sein mächtiges Wort im Zeitraum von 6 Tagen alle Dinge aus nichts geschaffen hat. Alle Dinge. Heißt es auch so schön in dem Kinderkatechismus. Was hat Gott noch geschaffen? Alle Dinge. Alle Dinge. Das heißt, die Welten. Nicht nur die Welt, als wäre es sozusagen nur dieser Planet, sondern die Welten meint das ganze Universum. Alles, was darin enthalten ist. Diesen Planeten und alle anderen Planeten. In der Bibel heißt es oftmals die Himmel der Himmel. Also das ganze Universum, alles, was in Zeit und Raum gefasst werden kann, es ist alles geschaffen von Gott. Und in unserem Bekenntnis heißt es sogar noch, das Sichtbare und das Unsichtbare. Also auch die Engelswelten und das, was wir mit unserem Auge nicht sehen können, auch das hat Gott geschaffen. Nicht nur das, was zu sehen ist, sondern eben auch das Unsichtbare. Das mikroskopisch Kleine bis hin zu dem ganz Großen, von dem kleinen Bakterium bis hin zu dem großen Berg. Es ist alles von Gott geschaffen. Und auch die Engelswelt gibt hier immer dann die Frage, aber was ist denn mit dem Bösen, den Teufel? Hat Gott etwa den Teufel geschaffen? Hat er etwa die Dämonen geschaffen? Und es kommt auf die Frage, hat Gott das Böse geschaffen? Aber die Antwort ist, Gott hat alle Dinge geschaffen. Nun, das Böse ist nicht eine Materie, es ist nicht etwas, was an sich geschaffen wurde, sondern das Böse ist ein Defizit, es ist ein Mangel an Gerechtigkeit, ein Mangel an Heiligkeit, ein Mangel an Bereitschaft, Gott zu verherrlichen. Eine bekannte Illustration, ein bekannter Vergleich ist mit Licht und Finsternis. Licht ist, kann man definieren als Lichtwellen, als Lichtstrahlen. Und wenn ich einen Raum hell machen will, dann brauche ich ein paar Lampen und ich drücke auf den Knopf und die Lampen fangen an zu leuchten. Aber wenn ich es dunkel haben will, dann muss ich keine andere Lampe einrichten mit dunklem Licht, sondern ich muss nur das Licht ausschalten. Da, wo kein Licht ist, da ist Dunkelheit. Es ist aber nicht, es sind keine Dunkelheitsstrahlen, die in den Raum kommen müssen oder etwas dergleichen. Es ist nichts, was man messen kann in dem Sinne, sondern es ist der Mangel an Licht, der Finsternis ausmacht. Und so ist auch das Böse. Es ist nicht etwas sozusagen Geschaffenes, sondern es ist der Mangel an Gerechtigkeit und an dem Guten, das Gott geschaffen hat. Wir können in dieser Zeit sogar fragen, hat Gott etwa ein Virus geschaffen? Sind Viren wie es gerade überall in den Nachrichten und alles beherrscht, ist das etwa eine Schöpfung von Gott? Und wir müssen sagen, ja, Gott hat Viren geschaffen, aber er hat sie gut geschaffen. Und überall da, wo Viren zu Krankheitserregern werden, da ist es ein Defizit, ein Mangel, eine Verkehrung, eine Entartung dessen, wozu Gott es ursprünglich geschaffen hat. In der ursprünglichen Schöpfung waren die Viren zu einem guten Nutzen. Manche sagen, sie waren ähnlich wie Bakterien zu einem guten Nutzen, eventuell auch der Artenvielfalt und so weiter. Nun, wir Menschen wissen noch nicht besonders viel über Viren. Das merkt man auch in diesen Tagen. Aber es ist etwas, was Gott geschaffen hat, aber was er nicht böse geschaffen hat, was er nicht fehlerhaft geschaffen hat und was er nicht zum Bösen geschaffen hat. Wir halten aber fest, Gott hat alle Dinge geschaffen. Die Welten hat er gemacht. Das ganze Universum und alles, was darin ist. Vom Kleinen bis zum Großen. Drittens, wie hat Gott geschaffen? Wie hat er das gemacht? Und in unserem Bibeltext wird ein Mittel genannt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Gott hat alle Dinge geschaffen durch die Macht seines Wortes. In Psalm 33, Vers 6 und 9 heißt es, durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Durch sein Ausspruch, durch sein Ausruf hat Gott geschaffen. In Römer 4, Vers 17 heißt es, vor dem Gott, dem er glaubte, hier geht es noch um Abraham, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Gott ruft, es werde Licht. Und es kommt hervor, als wäre es schon erschaffen, als wäre es schon da gewesen. Es muss gehorchen auf das Wort Gottes. Und durch seinen Ruf wird es. Es wird erschaffen. Und das ist ein bemerkenswerter Beweis von Gottes unendlicher Macht. Er hat die ganze Welt, das ganze Universum, alles was existiert, mit einem bloßen Ausspruch geschaffen. Durch sein Wort hat er die ganze herrliche Konstruktion der Welt bereitet. Was für ein Beweis seiner Macht. Was geschieht, wenn wir etwas sagen? Mit etwas Glück gehorchen die Kinder. Aber nichts entsteht, nichts wird geschaffen durch unser Wort. Aber Gott erschafft. Er hat eine Autorität und eine Herrschaft über alle Dinge. Wir sehen das in ähnlicher Weise mit Jesus, wie er auf dem Boot steht und ein Unwetter herrscht. Und er ruft nur, sei still. Und das Meer und der Wind, sie werden still. Die Kraft seines Wortes. Und in der Schöpfungsgeschichte lernen wir, wie das Wort Gottes allein ausreichte, um alles zu schaffen. Nur den Menschen, heißt es, den formte er, was eine besondere Aufmerksamkeit ist. Aber dann haben wir hier noch einen Hinweis auf den Zeitraum. Wie hat Gott geschaffen? Nun, in einem Zeitraum von 6 Tagen. Wir haben das zu Beginn der Predigtserie durch 1. Mose sehr intensiv betrachtet. Von der Antike bis zur Reformationszeit, da wunderten sich viele Menschen über diesen Zeitraum. Was? Gott soll wirklich die Welt in 6 Tagen geschaffen haben? Das ist doch lächerlich. Wer kann denn sowas glauben? Denn sie sagten sich, wie kann denn Gott so lange brauchen? Wie kann denn Gott, der doch allmächtig ist, 6 Tage brauchen für die Schöpfung? Er kann das doch alles in einem Bruchteil einer Sekunde machen. Und das ist wahr. Nun, ich weiß, heute gibt es den Zweifel von der anderen Seite, wo sie denken, es muss doch irgendwie über Jahrmillionen geschehen sein. aber das ist nur da, wo Gott negiert wird, wo Gott ausgeschlossen wird. Wir lesen in 1. Mose 1 und 2, dass Gott das Werk der Schöpfung in 6 Tagen vollendet hat. Und man kann es nicht deutlicher betonen, wie es in 1. Mose geschieht, dass immer wieder dieser Tagesabschluss und der Neubeginn definiert wird. Diese Tagesabschnitte, sie gliedern dieses ganze Schöpfungswerk ganz bewusst. Und es dient also dazu, damit wir die Weisheit und die Kraft und die Güte von Gott in seiner Schöpfung besser erkennen. Damit wir diese Schöpfungstage gesondert betrachten können und jedes Einzelne merken, oh wow, was für eine Kraft und was für eine Weisheit und wie gut hat er alles durchdacht. Wer würde sonst darüber nachdenken, was für ein Wunder es ist, allein, dass Gott die Luft ausgebreitet hat, dass er eine Wölbung geschaffen hat zwischen den Wassern, wie es heißt. Oder was für ein Werk es allein ist, das Wasser von dem Land zu trennen und dem Meer eine Grenze zu setzen. Und all diese Dinge, sie dienen dazu, dass wir alles gesondert betrachten können und merken können, oh, all das zeigt schon die Kraft und die Weisheit Gottes. Und ja, auch der 7. Tag, er soll besonders dazu dienen, dass wir über die Werke Gottes nachdenken, dass wir darüber staunend und anbetend nachsinnen. Und dann gibt unser Katechismus auch noch ein Urteil zur Qualität. Alles hat er sehr gut gemacht. Die Schöpfung Gottes entspricht seinem Wesen, seiner Kraft, seiner Weisheit, seiner Güte. Alles war sehr gut. Da war nichts in seiner Schöpfung, was nur irgendeinen Fehler hatte, irgendeinen Makel, irgendeine Unvollkommenheit, irgendetwas, was noch nicht wirklich ausgereift war, was noch irgendwie sich weiterentwickeln musste, damit es tatsächlich zu einem guten Zweck dienen kann. Nein, alles diente vollkommen dem Zweck, zu dem Gott es geschaffen hat. Und damit hat alles Gott verherrlicht. Alles war sehr gut. Und das ist wichtig zu sehen. Denn daraus können wir einen Rückschluss ziehen. All das Schlechte, all das Mangelhafte, all das Fehlerhafte in dieser Welt lässt sich nicht beziehen auf die Schöpfung Gottes, sondern auf die Verkehrung der Sünde. Wie hat Gott geschaffen? Durch das Mittel seines Wortes, in einem Zeitraum von 6 Tagen. Und wir betonen auch nochmal, es sind 6 Tage von 24 Stunden, also nicht irgendwelche Jahrmillionen, die nur als Tage gezählt werden. Es sind 6 normale Tage, so wie es dann auch im 2. Mose 20 angesehen wird, dass der 7. Tag geheiligt werden soll. Dieses Schema, diesen Ablauf, es dient uns zur Gliederung der Woche, weil Gott es in 6 Tagen geschaffen hat und an dem 7. ruhte. Und das Ganze alles hat er sehr gut gemacht. Qualitätsurteil, sehr gut. Gott hat alles geschaffen in Vollkommenheit. Letzte Frage, 4. Wie können wir die Schöpfung nun richtig verstehen? Nun, wir können alle die Werke der Schöpfung sehen. Wir sehen hier die Bäume, wir sehen die Felder, wir sehen die Berge und die Täler, wir sehen den Himmel und die Wolken, die Gestirn und alles. Und doch kommt man auf ganz unterschiedliche Meinungen. Aber in Hebräer 11 ist eine sehr, sehr wichtige Wahrheit. Durch Glauben verstehen wir. Durch Glauben verstehen wir. Thomas Manton, ein brillanter Puritaner, er schreibt, es gibt 3 Lichter der Erkenntnis, die Gott dem Menschen bestimmt hat. Das Licht der Natur, das Licht der Gnade und das Licht der Herrlichkeit. Es gibt das Tageslicht der Herrlichkeit, wenn die Sonne in ihrer Kraft scheint. Das bedeutet, Gott zu sehen, wie er ist. Dann gibt es das Licht der Gnade, der wie der Mond an einem dunklen Ort scheint. Das bedeutet, Gott zu sehen, wie er sich in seinem Wort geoffenbart hat. Und dann gibt es den schwachen Schein der Vernunft. Der ist wie das Licht der Sterne bei einer Mondfinsternis. Hierdurch sehen wir Gott, wie er anhand der Schöpfung erkannt werden kann. Ich finde es einen sehr, sehr hilfreichen Vergleich. Also allein durch das Sternenlicht gibt es einen ganz schwachen Schein und man kann Umrisse sehen. Und man sieht gewisse Dinge, aber noch nicht in der Klarheit wie bei einem Vollmond, wo man noch viel deutlicher sieht, hier wird schon etwas reflektiert, hier sieht man vielleicht sogar schon ein bisschen einen Anschein von Farbe. Und da, wo die Sonne scheint in Herrlichkeit, da sieht man alles in ihrer Pracht. Aber so ist es auch mit dem Glauben. Wir haben genug Licht, um Umrisse zu sehen, aber noch nicht genug Licht, um wirklich gut zu erkennen. Wir brauchen den Glauben, um mehr zu sehen. Nicht um etwas völlig anderes zu sehen, sondern um das, was wir sehen, besser zu verstehen. Der Glaube schenkt uns mehr Licht für den Verstand. Und Menschen schreibt, die Blindheit der Vernunft wird geheilt durch das Wort und der Stolz der Vernunft wird geheilt durch die Gnade des Glaubens. Wir brauchen die Bibel, die uns die Information gibt, und wir brauchen den Glauben, um richtig zu sehen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. So wie wir es eingangs in dieser Geschichte mit dem alten Grafen gehört haben. Es mangelt uns oftmals nicht an dem, was wir sehen, sondern wie wir es dann zusammenbringen. Wie wir es zusammenbringen mit der Information auch, die Gott uns durch sein Wort gibt. Und da können wir klarer sehen, dass das, was wir sehen, dass es durch Gottes Wort bereitet worden ist. Das Sichtbare aus Nicht-Erscheinendem. Durch Glauben verstehen wir, durch Glauben erkennen wir. Und das Wort Gottes offenbart uns diese Wahrheit. Nun, es führt uns dahin, dass wir uns auch sehnen. Es gibt noch so viele Dinge, die können wir noch nicht zusammenbringen, die können wir noch nicht ganz verstehen. Und wir warten und wir sehnen uns nach dem Tag, wo wir ihn sehen werden, wie er ist, wie es in 1. Johannes heißt. Wo wir in Herrlichkeit all die Pracht und all die Herrlichkeit sehen können, die in Gott ist. Und wo wir ihn sehen, wie er ist. Nicht nur anhand seiner Schöpfung und nicht nur anhand seines Wortes, sondern wo wir ihm begegnen als Erlöste im Himmelreich. Nun, drei kurze Anwendungen. Der Glaube, er soll uns zu der Erkenntnis führen. So wie die Werke der Schöpfung, sie sollen uns hinweisen auf den Schöpfer. Und zum einen soll es uns hinweisen auf die Herrlichkeit und Güte, auf die Wesensmerkmale Gottes. Im Psalm 19 heißt es ab Vers 2, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Ja, diese Schöpfung, sie hat keine Worte, sie hat keine Stimme und doch verkündet sie etwas. Sie verkündet etwas. Sie weist uns hin. Und gerade in Verbindung mit dem Wort Gottes, wo wir merken, all das hat Gott gemacht, sollen wir erkennen, wie herrlich er ist. Wenn ich schon an einem Gemälde die Kunstfertigkeit des Künstlers erkennen kann, oder an einer armen Schule die Barmherzigkeit dessen, der es gestiftet hat? Wie viel mehr kann ich an der Schöpfung, an den Werken der Schöpfung erkennen, wie gütig und mächtig Gott ist, wie herrlich er ist in seinem Wesen? Es soll uns als Illustration und als Bestätigung, als eine Hilfe zu einer guten und klaren Sicht und Einschätzung Gottes verhelfen. Aber dann soll es uns auch führen, dass wir nicht nur etwas Richtiges über Gott urteilen, sondern dass wir ihn auch verherrlichen. Dass wir ihn als Gott verherrlichen, der Schöpfer ist. In Römer 1, Vers 20 heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Diese Welt, das Werk der Schöpfung, es ruft uns auf, dass wir verpflichtet sind, Gott zu verherrlichen. Wir haben keine Entschuldigung, sagt Paulus im Römerbrief hier, sondern wir können genug sehen, um zu sehen, Gott ist mächtig und Gott ist weise, er ist kräftig und er ist Gott. Und darum sind wir verpflichtet, ihn zu verherrlichen und ihm zu danken. Gott soll verherrlicht werden. Und das können wir sehen anhand der Schöpfung. Und wir werden aufgerufen. Und Gott beschreibt diejenigen als Narren, die auf die Schöpfung sehen und sagen, es gibt keinen Gott. Und mehr noch, sie haben keine Entschuldigung, sie haben keine Ausrede. Sie haben nichts, was ihnen zur Verteidigung käme, im letzten Gericht. Und als letztes, diese Schöpfung, sie soll uns daran erinnern, dass in Gott Hilfe ist, dass Gott mächtig ist zu helfen. Im Psalm 121 heißt es so schön, ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Und die Antwort ist, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sollen von der Schöpfung einen Transfer machen. Ich habe Probleme. Ich habe Probleme, die ich nicht überwinden kann. Ich brauche Hilfe und ich habe keinen Retter. Ich bin in Sünde gefangen und ich kann sie nicht überwinden. Wo kommt mir Hilfe her? Wer ist stark genug, mir in meiner Not zu helfen und mich zu retten? Und die Antwort ist, Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er kann helfen. Er, der die Berge gesetzt hat, die so hoch sind. Oh, Gott ist noch höher. Er hat es alles geschaffen. Er kann dich retten. Er kann dich sogar von deiner Sünde befreien. Ja, diese Schöpfung reicht nicht aus, um das Evangelium darin zu erkennen. Aber diese Schöpfung reicht aus, um zu erkennen, da gibt es einen Gott. Und wenn es hier einen Gott gibt, dann ist es allein er, der helfen kann, über das hinaus, was diese Natur schaffen kann. In Christus wissen wir, Gott ist uns Hilfe. Er, der Himmel und Erde gemacht hat, er ist uns Hilfe. Christus, dem die Macht gegeben ist über Himmel und Erde. Er ist unsere Hilfe. Und so darf uns das, was wir in der Natur sehen, mit all dieser gewaltigen Kraft und all dieser Weisheit, mit der alles zusammengesetzt ist, es darf uns daran erinnern, wir haben einen Gott, der mächtiger ist als alles. Er kann retten. Er kann helfen, egal in welcher Not wir stecken. So lasst uns zum Herrn beten.